suchen wir uns den 13. und 14. Kapitel des Buches Samuel zur Abwechslung nicht kriegerisch, aber mörderisch zuzuwenden. Ja, wir haben im 13. Kapitel die Geschichte von Amnon und Tamar. Das ist nicht die Tamar, nach der ich meinen Namen ausgesucht habe. Ich habe nach der Tamar im Buch Genesis gewählt, obwohl ich natürlich auch diese Geschichte kannte. Ja, es heißt, dass Tamar die schöne Schwester Abschaloms war, und ihr Bruder Amnon, wie weit das Vollgeschwister sind etc., werden wir gleich versuchen zu sehen, sie liebt und sich irgendwie an sie ranmachen will. Und er bekommt dann von seinem Freund den Rat, sich doch krank zu stellen, und David soll dann Tamar schicken, um etwas für ihn zu backen, ist es wohl, und ihn damit gesund zu machen. Und sie kommt zu ihm und backt oder kocht auch in seiner Gegenwart. Und dann schickt er auch alle Leute raus und ergreift sie. Sie versucht sich zu wehren und sagt ihm auch ganz klar, tu das nicht. Aber er ist natürlich stärker als sie, vergewaltigt sie. Und nach der Vergewaltigung heißt es, dass so sehr sie auch vorher geliebt hat, er sie jetzt hasst und er sie eigentlich nur noch loswerden will. Und als Tamar dagegen protestiert und ja auch sagt, also er müsste sie jetzt im Prinzip heiraten, nachdem er das getan hat, lässt er sie von seinem Diener aus dem Haus werfen. Und dann zerreißt sie ihre Kleider und geht schreiend durch den Palast, und Abschalom sagt dann zu ihr, sei still, es ist dein Bruder. Aber es vergeht dann zwar viel Zeit, aber Abschalom nimmt Rache an Amnon, er lädt ihn zum Fest der Schafschur ein und schafft es dort, ihn zu töten. Und David erreicht zunächst das Gerücht, dass alle seine Söhne getötet worden sind, bis sich dann herausstellt, dass es nur in Anführungsstrichen Amnon ist. Und daraufhin flieht Abschalom nach Geschur, eine Gegend in der Nähe der Jordanquellen, wo wohl seine Mutter, die Maacha, herstammte, und sitzt dort eine Weile, bis dann Joab, der Feldherr und Cousin Davids, merkt, dass David schon nicht mehr so sehr um Amnon trauert, und dann mit einer List versucht, ihn zurückzuholen. Er lässt nämlich eine weise Frau, wie sie genannt wird, aus Tekoa in der Nähe von Bethlehem kommen, die David eine Geschichte erzählt. Sie habe zwei Söhne, die sich gestritten hätten, und durch einen Unfall hat der eine den anderen getötet. Und jetzt will die ganze Familie Blutrache nehmen und auch den anderen töten. Aber sie sagt, dann bleibt mir überhaupt niemand mehr übrig. Und niemand kann mich beerben, niemand kann mich versorgen. Und David verspricht ihr, für sie zu sorgen und ihren Sohn zu schützen. Und dann deckt die Frau auf, dass es gar nicht um ihre Geschichte geht, sondern macht eine Anspielung. Oder dann begreift es David eigentlich schon selber auf den Fall von von Abschalom. Und dann erlaubt David Abschalom zurückzukehren, aber nur nach Jerusalem. Er darf seinen Vater nicht sehen. Und das geht auch eine Weile so, bis Abschalom das leid ist und zu Joab sagt, also warum bin ich überhaupt gekommen, wenn ich sowieso nicht meinen Vater sehen kann? Und Joab reagiert darauf zunächst nicht. Erst nachdem Abschalom ein Feld von Joab in Brand setzen lässt, geht er dann zu David, und David ist dann bereit, Abschalom kommen zu lassen. Er küsst ihn und es sieht nach einer Versöhnung aus, aber wie wir im nächsten Abschnitt dann sehen werden, wird es zu einer Rebellion Abschaloms kommen. Ja, soweit die Geschichte. Es ist sicher, was die Vergewaltigung von Tamar angeht. Wir haben ja schon einige solcher Szenen in der Bibel gehabt. Die Geschichte von Dina, die von Sichem vergewaltigt wird, wo es gerade nachher hieß, dass er sie danach liebte, im Gegensatz zu Amnon. Die Geschichte von der Nebenfrau in Gibeah, die einer Massenverwaltung zum Opfer fällt. Was das Besondere bei Tamar ist, ist, dass sie eine Stimme hat, dass sie protestiert, sowohl vorher als auch nachher, allerdings eben auch von Abschalom zum Schweigen gebracht wird. Also von daher eine Menge wichtiger Themen. Die erste Frage, die sich natürlich rein technisch stellt, wenn Tamar die Halbschwester Amnons war, wie hätte er sie heiraten können? Wir hören das zwar bei Abraham, der auch von Sarah sagt, sie war die Schwester nicht meines Vaters, aber meiner Mutter. Aber das war vor der Gabe der Tora, wo das vielleicht noch ging. Aber die Rabbinen gehen natürlich davon aus, dass die Geschichte nach der Gabe der Tora spielt. Und die Tora verbietet ganz klar, auch eine Halbschwester zu heiraten. Also wie kann man das Problem lösen? Damit hat sich Don Yitzhak Abarbanel befasst, der auch zurückgreift auf die rabbinischen Texte, und er schreibt dazu: War Tamar die Tochter Davids oder nicht? Wenn wir sagen, dass sie seine Tochter und die Schwester Amnons war, wie kann zu Beginn der Erzählung gesagt werden, und Abschalom, der Sohn Davids, hatte eine schöne Schwester, ihr Name war Tamar, und es liebte sie Amnon, der Sohn Davids. Dies lehrt, dass Abschalom und Amnon beide Kinder Davids waren, aber Tamar nicht, sondern die Schwester Abschaloms mütterlicherseits und nicht väterlicherseits. Und er sagt: Tamar, die Schwester meines Bruders Abschalom, liebe ich und nicht meine Schwester. Und dies lehrt dasselbe. Es bereitet auch eine Schwierigkeit, dass sie selbst zu Amnon sagte: Und jetzt sprich bitte mit dem König, denn er wird mich dir nicht verweigern. Und wenn sie seine Schwester war, wie kann er sie nicht verweigern? Und wenn wir sagen, dass sie nicht seine Schwester war, wie konnte Amnon zu seinem Vater sagen, möge meine Schwester Tamar kommen, und David zu ihr sagen, geh doch in das Haus deines Bruders Amnon. Und sie zu ihm sagen, nein, mein Bruder, tu mir nicht Gewalt an. Und Abschalom zu ihr sagen, war dein Bruder Amnon mit dir? Und jetzt, meine Schwester, schweig, dein Bruder ist er. Nimm dir die Sache nicht zu Herzen. All diese Worte lehren, dass Tamar auch Amnons Schwester väterlicherseits war, wenn sie auch besonders die Schwester Abschaloms mütterlicherseits war. Wessen Tochter war Tamar also? Unsere Weisen seligen Angedenken sagten im Traktat Sanhedrin, und so alle Ausleger, die Schwierigkeit, die ich anfangs vorlegte, drängte sie dazu, dass Tamar, die Tochter des Königs David, Abschaloms Schwester väterlicherseits und mütterlicherseits war, aber dessen Mutter Maacha, die Tochter des Königs von Geschur, nahm David im Krieg, sodass sie eine gut aussehende Kriegsgefangene war, eben die Vorschriften, die in Deuteronomium 21 auftauchen. Und er schlief mit ihr, bevor sie zum Judentum konvertierte, denn die Tora erlaubt dies angesichts des bösen Triebs, wie es heißt: Und wenn du unter den Gefangenen eine gut aussehende Frau siehst. Und nur ein erster Beischlaf ist ihm erlaubt, und danach wird er sie zur Frau nehmen, wenn sie konvertieren will. Und Maacha wurde beim ersten Beischlaf von David schwanger, als sie noch nicht Jüdin war. Und daher war Tamar Amnon erlaubt, obwohl sie die Tochter Davids war. Denn der Sohn eines Israeliten von einer kanaanäischen Magd oder einer Nichtjüdin wird nicht Sohn des Israeliten genannt. Und daher heißt es im Wochenabschnitt Mishpatim von Kindern, die einem Israeliten von einer kanaanäischen Magd geboren werden, dass sie Knechte sind wie sie und nicht Israeliten wie ihr Vater. Nach dem Wortlaut und dem gesunden Menschenverstand ist diese Ansicht weit hergeholt, und der Verstand kann sie nicht ertragen. Denn selbst wenn wir zugeben, dass David mit Maacha schlief, bevor sie konvertierte, was in der Schrift nicht erwähnt wird, und eines Königs wie ihm, der auf den ewigen Vertraute nicht angemessen ist, sondern sie wird zuerst konvertieren. Denn zweifellos entschloss sie sich aus freiem Willen sofort, die Frau des Königs David zu werden. Und wenn wir weiter zugeben, dass sie vom ersten Beilager schwanger wurde, was auch nicht in der Schrift erwähnt wird, und nach Meinung der Ärzte ist es unmöglich, dass eine junge Frau beim ersten Beilager schwanger wird, selbst wenn wir all das zugeben, wie kann, wenn Maacha David ihre Tochter gebar, nachdem sie bereits Konvertitin war, ein Unterschied zwischen ihr und Abschalom bestehen? Beide, das heißt Abschalom und Tamar, waren Kinder Davids. Beide waren von Maacha. Beide wurden geboren, als sie konvertiert und die Frau des Königs war. Und wie können wir sagen, dass sie, weil ihre Mutter 1 oder 2 Tage bevor sie konvertierte, schwanger wurde, sie ihrem Bruder Amnon erlaubt war? Und was sie sagten, dass ein Sohn einer kananäischen Magd oder einer Nichtjüdin nicht Sohn des Israeliten genannt wird, ist richtig, wenn sie eine Magd oder Nichtjüdin ist. Aber wenn sie schwanger wurde, kurz bevor sie konvertierte, und einen Sohn oder eine Tochter in Heiligkeit und Reinheit gebar, Wird es in den Augen des Ewigen gut sein, dass wir sie wie eine Nichtjüdin behandeln und ihre Scham freigeben? Und der Sohn, der in das Judentum geboren wurde, soll nicht Jude genannt werden? Und was Tamar sagte, und jetzt sprich bitte mit dem König, denn er wird mich dir nicht verweigern, sagte sie nur, um sich vor ihm zu retten, und so, wie ich es erklären werde. Es war ein falscher Trost, und sie wollte ihn mit einem Vorwand zurückhalten, zumal sie in ihren Worten auf die Wahrheit hinwies, als sie sagte, so etwas darf in Israel nicht getan werden. Tu nicht diese böse Tat. Das heißt, dass sie ihm wegen Inzest verboten war. Ja, also so stellt Abarbanel die Position der Rabbinen dar und legt deren Problematik dar und ist, ja, man könnte fast sagen, er legt damit eine neue Halacha fest, was ein Kind, das gezeugt worden ist, bevor die Mutter konvertiert ist, angeht. Die Tosafisten, die Talmud-Kommentatoren in der Generation nach Rashi, haben das Problem versucht, anders zu lösen. Sie schreiben nämlich zu dieser genannten Talmud-Stelle, es scheint, dass Tamar nicht die Tochter Davids war, dass ihre Mutter bereits schwanger war, also von jemandem anders, als sie in den Krieg kam. Und wenn es heißt, ein Mantel wie ihn die jungfräulichen Töchter des Königs tragen, so wurde sie Königstochter genannt, weil sie im Schoß Davids aufwuchs. Ja, also so versucht man das Problem zu lösen, wessen Schwester Tamar war oder nicht war und wie es eventuell hätte möglich sein können, dass Amnon sie heiratet. Ja, es sind da also auch ein bisschen natürlich verworren mit den rabbinischen Vorschriften. Sind da Fragen, Anmerkungen? Frau Fichtbauer? Nein, nee, die Hand ist noch stehen geblieben.
Das heißt also, wenn man das richtig versteht, dann ist Vergewaltigung grundsätzlich erlaubt mit einigen wenigen Ausnahmen.
Ja, da haben wir ja nachher noch einen Text zu, der wirklich aus feministischer Sicht darauf geht. Solange die Frau unverheiratet ist, ist es im Grunde genommen kein größeres Problem, wenn ein Mann sie mit Gewalt nennt. Es ist ein Problem, dass man dem Vater was zahlen muss, es ist ein gesellschaftliches Problem, aber der Akt an sich ist in der biblischen Vorstellung kein Problem. Ja, das werden wir gleich noch mehr im Detail sehen. Und ist natürlich auch etwas, was uns heute enorme Schwierigkeiten macht. Ja, was durchaus auch noch, zumindest in manchen sehr religiösen Kreisen, sicher dazu führt, dass viele sexuelle Übertretungen auch verschwiegen werden, weil es eben sozusagen halb so schlimm ist und es nicht um die Frau selber geht.
Naja, es wirft natürlich ein ganz großes Bild auf die Stellung der Frau in der Zeit. Ja.
Ist im Grunde genommen, sie ist eben Besitz ihres Mannes oder ihres Vaters. Und wenn sie Besitz ihres Mannes ist, dann ist eben der Mann auf die Weise verletzt worden. Wenn sie noch in der Obhut ihres Vaters ist, ist der Vater verletzt und die müssen entschädigt werden, nicht die Frau. Ja, in dem Sinne ist es aber dann vielleicht doch erstaunlich, wenn wir, also wenn ja gleich noch den Text, der sich völlig damit auseinandersetzt, sehen, aber überhaupt zu sehen, dass die Bibel schon Amnons Verhalten sehr negativ darstellt. Und Jaja Sakowitsch erklärt das in dem Vergleich der Geschichte mit der Geschichte von Josef und der Frau des Potiphar. Wo ja Josef, der als Verwalter über das Haus Potiphars eingesetzt worden ist und eine hohe Stellung hat, Segen für das Haus sucht und dann hat ja die Frau Potiphars wirft ja dann ihr Auge auf ihn, weil Josef auch als, genau wie Tamar, als schön beschrieben wird, und sie möchte mit ihm schlafen, aber Josef sagt, das geht auf keinen Fall, wie kann ich dieses Unrecht an deinem Mann tun und flieht aus dem Haus. Und so wie Jaja Sakowitsch hier die beiden Geschichten gegenüberstellt, und man eben davon ausgehen kann, dass diese Anklänge jemandem, der die Bibel gut kennt, auch hochkommen, zeigt, dass eben, obwohl eigentlich Vergewaltigung einer Frau gar nicht so schlimm ist, wie wir gerade gesehen haben, trotzdem Amnon ziemlich schlecht wegkommt. Der Erzähler bringt den Leser zur Missbilligung Amnons, auch durch die Darstellung seines Tuns als Spiegelbild zum Verhalten der Frau Potiphars gegenüber Josef. Die Verbindung zwischen den beiden Erzählungen zeigt sich an vielen ähnlichen Aspekten. Erstens, beide Opfer sind gut aussehend. Zweitens, der Initiator äußert seinen Willen zum Beischlaf ausdrücklich. Schlaf mit mir. Der Imperativ Schlaf zusammen mit der Präposition mit mir kommt sonst nirgendwo in der Bibel vor. Das Opfer erklärt, warum das Verlangen des Verführers nicht angemessen ist. Josef sagt, wie kann ich dieses große Böse tun? Und Tamar sagt, tu nicht diese böse Tat. Viertens, der Vergewaltiger benutzt seine Bediensteten. Die Frau Potiphas erzählt, berichtet ihren Bediensteten von dem Geschehen, damit sie ihre Version glauben. Und Amnon benutzt seine Bediensteten, um Tamar von sich wegzuschicken. Jetzt wollen wir auf die gegensätzlichen Linien zwischen den beiden Erzählungen hinweisen. In der Erzählung von Josef und der Frau Potiphas ist die Frau die Verführerin, während in der Erzählung über Amnon und Tamar der Mann der Verführer ist. Zweitens, im Buch Genesis ist die Verführerin eine verheiratete Frau und daher sind intime Beziehungen zwischen ihr und einem anderen Mann verboten. In der Geschichte von Amnon und Tamar sind der Mann und die Frau unverheiratet und daher ist eine Beziehung zwischen ihnen möglich. Allerdings nur durch eine rechtmäßige Eheschließung. Drittens, die Verführungsversuche in Genesis, einschließlich des letzten, sind spontan. Die Frau Potiphas nutzt die Situation aus, dass keiner von den Leuten des Hauses im Haus war. Amnon dagegen plant das Geschehen sorgfältig und schickt seine Diener vom Ort des Verbrechens fort. Und Amnon sagte, bringt alle von mir hinaus, und alle gingen von ihm hinaus. Viertens, in der ersten Erzählung gibt es keinerlei sexuelle Berührung. In der zweiten geschieht eine Vergewaltigung. Fünftens, in der Geschichte Josefs flieht der Mann, das potenzielle Opfer, und er floh und ging hinaus. Das Gegenteil geschieht bei der Geschichte von Amnon und Tamar. Amnon schickt sein Opfer hinaus, nachdem er es bereits vergewaltigt hat. Schickt doch diese weg von mir. Hinaus und verschließt die Tür hinter ihr. Und sein Diener brachte sie hinaus. Sechstens, das Kleid Josefs, das im Haus der Verführerin geblieben ist, wird als Zeugnis für das Verbrechen dienen. Das Kleid Tamars dient tatsächlich als Zeugnis für die Sünde des Verführers Vergewaltigers. Und sie trug ein gestreiftes Gewand, ein Mantel, wie ihn die jungfräulichen Töchter des Königs tragen. Und sie zerriss das gestreifte Kleid, das sie trug. Und es ist darauf zu achten, ein gestreiftes Gewand wird in der Bibel nur in der Erzählung von der Gewaltigung Tamars und in der Geschichte Josefs erwähnt. Und es lädt den Leser ein, auf die Verbindung zwischen den beiden Geschichten aufmerksam zu werden. Siebtens, die Frau Potiphas, die erfolgreich die Rolle des Opfers spielt, behauptet, dass sie um Hilfe rief und sich so vor Vergewaltigung rettete. Tamar, das wirkliche Opfer, schreit, nachdem sie vergewaltigt wurde, nachdem sie bereits aus dem Haus des Vergewaltigers hinausgeworfen wurde. Achtens, Josef, das Opfer, das angeblicher Vergewaltigung beschuldigt wird, wird bestraft und vom Ehemann der Verführerin ins Gefängnis geworfen. Amnon jedoch, der Vergewaltiger, bleibt zumindest für einige Zeit straffrei. Abschalom, der Bruder Tamars, versucht sie zu beruhigen. Und jetzt, meine Schwester, schweig. Dein Bruder ist er. Nimm dir diese Sache nicht zu Herzen. Auch David, der Vater, tut nichts. Neuntens, Josef wird aus dem Gefängnis befreit nach dem Ablauf von 2 Jahren, während Amnon nach 2 Jahren für seinen Frevel bezahlen und durch Abschalom getötet werden wird. Der Ausdruck nach 2 Jahren kommt in der Bibel nur noch einmal vor, ebenfalls in der Geschichte Abschaloms. Der Leser, der sich der Verbindung zwischen dem Verbrechen der Frau Potiphas und dem Verbrechen Amnons bewusst ist, wird erkennen, dass die Sünde des Letzteren schwerer wiegt. Die Frau Potiphas hat an einem fremden Jungen unangemessen gehandelt, während Amnon seine Schwester, Fleisch von seinem Fleisch, vergewaltigt hat. Die Frau Potiphas fiel ihrer Begierde zum Opfer und nutzte eine Gelegenheit aus, die sich ergab, die Abwesenheit der Bediensteten. Sie plante das Verbrechen nicht. Amnon dagegen plante den Anschlag, seine Schwester zu fassen, sorgfältig. Die Frau Potiphas hatte keine Möglichkeit, ihre Begierde ohne Sünde zufriedenzustellen, denn sie war verheiratet. Aber Amnon hätte seinen Vater bitten können, ihm Tamar zur Frau zu geben. Der Frau Potiphas blieb keine andere Wahl, als die Schuld auf Josef abzuwälzen. Amnon hatte keinerlei Grund, sich Tamar gegenüber grob zu verhalten, nachdem er sie vergewaltigt hatte und sie aus seinem Haus zu werfen wie einen Gegenstand, an dem man keinen Gefallen mehr hat. Amnon empfand auch keinen Augenblick Furcht vor den Folgen seines Tuns. Ja, soweit der Vergleich zwischen den beiden Vergewaltigungs- bzw. potenziellen Vergewaltigungsfällen. Und ich denke auch mal, wir haben solche Fälle ja öfter. Das ist wirklich etwas, was, glaube ich, Exegese hier in Israel charakterisiert, diese Beziehungen zwischen biblischen Geschichten zu sehen und die sprachlichen Parallelen, die da sind und die eben besonders auffällig sind, wenn es sich um Ausdrücke handelt, die wirklich nur in den Geschichten und sonst nirgendwo auftreten. Ja, sind dazu Anmerkungen? Sie sind heute Abend so schweigsam. Frau Fricke.
Ja, in der Josefsgeschichte ist es ja aber auch schon vorher so, dass das Kleid eine besondere Rolle spielt, dass er ein besonderes Kleid hat und die Brüder ja auch alle neidisch sind. Also da ist auch so ein Bruderzwist auch im Vorfeld schon dabei, finde ich, wie in dieser Geschichte auch, ne? Das ist
Ja,
jetzt ja ein
richtig.
anderes Kleid als das Kleid des Vaters. Das haben sie ja, glaube ich, voll Blut gemacht damals, die Brüder, um zu sagen, der ist tot. Aber ich finde das schon spannend, dass der Aspekt des Kleides, des Gewandes nochmal aufgenommen wird. Das finde ich sehr spannend. Ja.
Ja, und Sie haben sicher recht, dass eben eine weitere Parallele auch ist, dass es sich hier um Bruderkonflikte handelt. Denn wir werden auch noch sehen, zumindest einige Ausleger sagen ja, dass es gar nicht um Tamar ging, sondern um die Frage, wer wird der Thronfolger sein? Und die beiden Brüder natürlich in
Ja.
Konkurrenz stehen. Brigitte.
Ja, diese Geschichte ist wirklich irgendwie ein bisschen crazy. Ich musste zum Beispiel den ersten Vers wirklich dreimal lesen, um zu kapieren, dass das Brüder sind. Ich dachte, ja, das kann doch irgendwie gar nicht sein. Und aber es war dann eben doch so. Was ich aber eigentlich fragen möchte, ist, war das Kleid, heißt das im Original, das war gestreift? Das heißt bei mir, das heißt, ich lese in der Bibelausgabe der Universität Innsbruck, dass es ein Ärmelkleid war.
Es gibt unendlich viele Vermutungen, sowohl in der Josefsgeschichte als auch in der Tamar-Geschichte. Ktonet Passim heißt es auf Hebräisch. Und Passim kann schon auch eher etwas sein, was Streifen sind. Aber wir wissen nicht wirklich, was es ist. Und daher wird man wahrscheinlich in 10 verschiedenen Übersetzungen 10 verschiedene Übersetzmöglichkeiten finden. Also letztlich und endlich werden wir es nicht rausbekommen. Und vielleicht ist auch gar nicht wichtig, wie es denn genau aussah, was sehr klar ist, dass es ein besonderes Kleid ist. Also hier im Fall von Tamar wird es ja gesagt, eben sozusagen die Auszeichnung der jungfräulichen Königstöchter. Und auch im Fall von Josef haben wir ja gesehen, dass es eben ein besonderes Kleid war, das seine Brüder eifersüchtig gemacht hat. Also das ist sicher etwas, was man soweit ja sehen kann, dass es eine besondere Auszeichnung ist. Und ich habe auch gesehen, manche Ausleger versuchen auch gerade das Kleid von Tamar vielleicht noch weiter auszulegen, dass da vielleicht noch alle möglichen, vielleicht sogar halb mythischen Vorstellungen von jungfräulichem Priestertum oder was auch noch immer dahinter stehen. Ich habe mich entschlossen, das nicht zu nehmen, weil ich es ein bisschen sehr spekulativ fand, aber weil natürlich auch bei den Priestern Gewänder eine ganz wichtige Sache sind. Das
Ja, aber ein ganz
oh.
wesentlicher. Entschuldigung.
Ich bin noch nicht ganz fertig, Entschuldigung. Bei gestreiften Gewändern, da sehe ich natürlich sofort ganz andere gestreifte Gewänder vor mir, nämlich die Gewänder, die die Leute im KZ tragen mussten. Aber das hat damit überhaupt gar nichts zu
Das ist
tun.
sicher unser zeitgenössisches Problem. Sondern ich denke eher, dass das wirklich eine Art ja von eben verschiedenfarbig gewebten Gewändern waren, die dadurch eben besonders waren, weil es vermutlich einfacher war, ein Kleidungsstück einfarbig oder war nur aus einer Art von
Ja.
Faden zu weben. Das,
Ja.
da gehe ich mal von aus. Nein, nein, es soll auf jeden Fall, ob wir es nun Streifen oder nicht Streifen übersetzen, es soll mit Sicherheit ein vornehmes Kleid sein. Und ich denke, auch wenn man die Übersetzung Ärmelkleid annimmt, ist ja auch die Frage, was ist vornehmer, ein ärmelloses oder ein langärmeliges Kleid? Da sind ja auch in unterschiedlichen kulturellen Kontexten, gibt es da ja auch unterschiedliche Vorstellungen von, was da
Ja.
besser ist. Also ich denke, jenseits aller konkreten Beschreibungen können wir wirklich nur dabei verbleiben, dass es auf jeden Fall seinen Träger oder seine Trägerin auszeichnendes Kleid ist.
Ja.
Das, glaube ich, kann man sagen.
Und hätte es denn
Ja,
die
also.
Möglichkeit gegeben, für Halbgeschwister zu heiraten?
Also eben der Tora, nach den Vorschriften der Tora, den Ehevorschriften, die im Buch Levitikus kommen, nicht. Nach der Geschichte in Genesis, wo Abraham ja sagt, Sarah ist meine Halbschwester, wäre das gegangen. Also wenn wir sozusagen mal die ganze Tora beiseite schieben und damit auch die rabbinischen Kommentare, kann man nicht ausschließen, dass es in der Zeit möglich gewesen wäre, seine Halbschwester zu zeigen. Ich meine, wir wissen das ja aus dem pharaonischen Ägypten. Da war ja eben gerade der Gedanke, dass der Pharao eine Schwester heiratet,
Ja.
weil eben niemand sozusagen ihr von der Abstammung ab ebenbürtig war. Und in dem Sinne war das im Alten Orient sehr verbreitet, die Halbschwester heiraten zu können. Und vielleicht sollten wir dann auch jenseits aller Bedenken der Tora, die eben vermutlich später abgefasst ist, annehmen, dass es wahrscheinlich eben jenseits all der Überlegungen, die die Rabbinen sich gemacht haben, möglicherweise zur Zeit Davids kein Problem war, eine Halbschwester zu heiraten. Das wäre irgendwo die eleganteste Lösung für unser Problem. Zu sagen.
Ja.
Aber für die Rabbinen hat sich dieser Gedanke natürlich gar nicht erst gestellt. Denn sie gehen davon aus, zur Zeit Davids war die Tora, so wie sie eben auch in Levitikus vorliegen haben, gegeben. Und nach den Vorschriften in Levitikus ist klar, es geht nicht.
Okay, danke dir.
Ja, Herr Müller.
Ja, also ich habe ein Problem hier, ein technisches Problem, weil meine Handhebung funktioniert nicht.
Okay, dann müssen Sie
Man
sich
ich
einfach
eben
so
die Hand
einmischen. Und jetzt
gehoben.
sieht man Ihre Hand.
Jetzt sieht man meine Hand.
Ja, jetzt ist sie
Hier auf
da.
meinem Bild sehe ich sie nicht, deswegen. Naja, gut.
Nein, aber jetzt ist sie da.
Also ich habe die Hand gehoben.
Ja.
Einer der wesentlichen Unterschiede zwischen Potiphar und hier Amnon ist natürlich, dass bei Potiphar überhaupt kein bisschen der Begriff Gewalt angesetzt wird. Darüber wird gar nicht gesprochen. Das
Ja.
heißt, hier ist wirklich die Frage, wogegen hätte sich Josef versündigt, wenn er der Verführung nachgegeben hätte? Und wogegen hätte sich Potiphars Frau, also Potiphar, versündigt? Sie war ja keine Israelin. Sie hat ja
Aber
ganz
das.
andere Gründe zum Beispiel vom Ehebruch und so weiter gehabt, als hier Amnon und Tamar.
Soweit ich weiß, war das in allen altorientalischen und ich glaube in allen alten Gesellschaften bis in die Neuzeit war klar, dass eine verheiratete Frau keine Beziehung mit einem anderen Mann haben kann. Und dass das sowohl hinsichtlich der verheirateten Frau als auch des Mannes der mit ihr geschlafen hat, als Ehebruch galt. Ich glaube, da ist sich einfach die patriarchalische Gesellschaft, die die Frau in gewisser Weise als Besitz ihres Mannes sieht, ziemlich einig. Auf jeden Fall, Genesis zeigt es in dem Sinne, wo Josef ihr ja ganz klar sagt, als er sie zurückdrängen will, dein Mann hat mir alles gegeben, außer dir, weil du seine Frau bist. Und wie kann ich diese Sünde tun, mit dir zu schlafen? Also auch, ich glaube, da muss man gar nicht so weit gehen, anzunehmen, dass sozusagen Josef die Torah-Vorschriften auf Ägypten überträgt, sondern dass das wahrscheinlich in Ägypten genauso verboten war.
Naja gut, es ist eine Frage der Loyalität in erster Linie.
Nein, es ist eine Frage der Verletzung des Besitzrechts des Ehemanns. Also man muss sich eigentlich wundern, und darum sagen ja auch viele Ausleger, also zumindest moderne Ausleger, dass Potiphar wohl begriffen hat, dass seine Frau die Initiatorin war und Josef gar nichts getan hatte. Denn das hat Benno Jakob auch, glaube ich, untersucht, wenn ich mich richtig erinnere, in seinem Kommentar. Denn wenn er wirklich denn die Ehe versucht hätte zu brechen, hätte da ganz klar die Todesstrafe drauf gestanden. Ich glaube, das weiß man sogar aus ägyptischen Texten. Wenn ich, ja, jetzt fällt es mir wieder ein.
David hat ja ähnlich gehandelt.
Ja, das haben wir ja letztes Mal gesehen, dass David eigentlich auch des Todes schuldig gewesen wäre, obwohl ja auch Batschewas Mann, also von Batscheva selber wissen wir es nicht, aber ihr Mann jedenfalls war kein Israelit. Aber trotzdem war klar, das ist ein Ehebruch mit einer verheirateten Frau und geht nicht. Und ist eigentlich ein todeswürdiges Vergehen. Und nur weil David bereut hat, hat Gott diese Strafe zumindest von ihm genommen. Aber nach strengem Recht ist es ein todeswürdiges Vergehen, auch in Davids Fall. Ohne eben, also dort hängt überhaupt nicht davon ab, ob die Frau wollte oder nicht. Das ist nicht die Frage. Es geht um das Besitzrecht des Mannes. Frau Fricke.
Mir ist nur noch eingefallen bei dem, was Brigitte Jünger fragte, dass der gestreifte Mantel für mich vielleicht ein bisschen aussieht wie ein Talit, wie ein Gebetsmantel, was dann zeigen würde, die beiden sind eigentlich heilig, also die sind ja, Gott zugewandt, die sind unschuldig oder so. Ist mir nur eben noch eingefallen bei dem Gespräch dazu.
Ja, ist
Ja.
vielleicht nicht völlig abwegig. Aber ich habe auch irgendwie so mittelalterliche Gemälde im Kopf, wo zumindest bei Männern gestreifte Gewänder ziemlich häufig vorkommen, wenn ich das richtig sehe. So, also ich glaube, da kann man einige Beispiele aus der Kunst für anführen, dass es Zeiten gab, in denen das Mode war, als elegante Mode war.
Ja, aber der Amnon, der Amnon kam doch an für sich relativ spät auf die Idee, diese Vergewaltigung zu rächen, weil seine erste Einstellung war ja nun mal, jetzt stell dich nicht so an.
Man kann natürlich
Das ist also
sagen, nein,
knüppelhart,
also
was
es
er
wird ja
sagt.
schon gesagt im biblischen Text, dass von dem Tag an Amnon mit seinem Bruder nicht mehr reden konnte, weil er ihn
Das
hasst. Also die
überdeckt.
Gefühle sind klar zum Ausdruck gebracht.
Er hasst.
Das überdeckt nicht diese Frau Tamar, das
Und es kann
überdeckt
sein,
nicht.
dass er einfach eben auf die passende Gelegenheit warten wollte und sich vielleicht auch gesagt hat, Amnon weiß natürlich, wie wütend ich auf ihn bin, und ihn erstmal lange Zeit in Sicherheit wiegen musste, bevor er ihn einladen konnte zur Schafschur, ohne dass Amnon etwas geahnt hat. Also das scheint, weil er einerseits eben wirklich im Innersten ganz tief verletzt war, aber doch verstandesmäßig in der Lage war, seinen Anschlag auch langfristig zu planen und sich zu sagen, wenn ich Erfolg haben will, muss ich eben warten.
Diese ganz harten Worte, die der Amnon sagt, die richten sich ja nur an Tamar. Die hat er ja, also laut Schrift hier, nicht in der Öffentlichkeit gesagt, als er sagte, stell dich nicht so an. Also er
Das
ist dein Bruder, nimm dir
ja.
das nicht so zu Herzen. Das ist
Das
eine
stimmt,
knüppelharte Aussage.
aber der Erzähler sagt uns in Vers 13, 22, und Amnon sprach, und Abschalom sprach nicht mehr mit Amnon zum Bösen und zum Guten, denn Abschalom hasste Amnon deswegen, weil er seine Schwester Tamar vergewaltigt hatte. Sozusagen, das ist die Information, die der Erzähler dem Leser gibt. Und sozusagen, wir haben dieses Hassgefühl im Hintergrund. Und nachdem wir das wissen, kann man wohl annehmen, dass Amnon auf die passende Gelegenheit halt sehr geduldig gewartet hat, um etwas Erfolgversprechendes zu erreichen.
Man kann, man müsste aber nicht.
Nein, man muss nicht. Und eben, es gibt auch manche Ausleger, die sagen, dass Amnon zu Tamar sagt, dass sie schweigen soll, weil er eben selber seinen Racheplan durchführen will. Da hätte ich auch eher meine Bedenken, ob man das so einfach sehen kann und nicht doch die Problematik sehen muss, dass er ihr nicht mal das Recht gibt, ihr Elendchen herauszuschreien. Frau Fichtbauer, melden Sie sich?
Ja, kann man mich hören?
Können Sie gut hören, ja.
Okay. Ja, vielleicht zunächst mal wirklich etwas Lustiges in dem Zusammenhang, etwas ganz Lustiges. Und zwar habe ich natürlich bei der Bibellektüre in der Grundschule, in den ersten Klassen, diese Geschichte, also jetzt mit Potiphas Frau und Josef auch gehört. Und ich konnte mir gar nicht vorstellen, was da passiert war. Und er ließ seinen Mantel bei ihr zurück. Da habe ich drüber nachgedacht. Er ließ seinen Mantel bei ihr zurück. Ja, was war das denn? Ja, also das ist jetzt dieses Lustige. Aber wie gesagt, so eine kleine Achtjährige denkt, ja, was ist denn da los? Was ist denn mit dem Mantel? So. Jetzt, hat mich auch keiner aufgeklärt. Ich habe auch nicht gewagt zu fragen. Das macht ein Kind ja nicht, ne?
Da sieht man,
In
wie
dem
solche
Alter.
Erzählungen dann doch aufgrund des Denkens von Achtjährigen dann doch jugendfrei sind, weil man einfach noch nicht alle Implikationen begreift.
Durch meine Naivität jugendfrei. So. Und die Frau des Putti, also ließ seinen Mantel bei ihr zurück. Also das hat sich, diese Formulierung hat sich bei mir eingeprägt, also richtig eingebrannt. So, das heißt, sie verschafft sich ein Corpus Delicti, also einen Beweis für die Richtigkeit ihrer Aussage, während hier die Tamar, die zerriss das Ärmelkleid, so, und das heißt, und streute sich Asche auf das Haupt und damit macht sie diese Sache öffentlich. Also das ist ja ganz interessant, denn sonst wäre es ja nicht in die Öffentlichkeit geraten. Aber jetzt eine weitere Frage, woher erfährt David davon? Er erfährt ja davon. Das war ja jetzt ein Geschehen gewesen zwischen dem Vergewaltiger, seinem Diener und der Tamar. Und dann ist allerdings, ja, dann fragt natürlich Abschalom, der ahnt ja schon etwas. Ja, wie kam das denn irgendwie an die Öffentlichkeit? Also es war ja noch ein innerfamiliäres Geschehen. Das ist also ganz merkwürdig.
Ja, es wird uns in der Bibel nicht gesagt, wir können nur überlegen, aber ich denke, wie Sie selber sagen, durch das Zerreißen des Kleides und die Asche auf ihrem Haupt macht Tamar ja Dinge öffentlich und wir können ja davon ausgehen, dass sie nicht allein waren in diesem Königspalast, dass da die Bedienungen herumgelaufen sind und wenn sie nun groß geschrien hat und durch die Gänge gerannt ist, hat sie vermutlich jemand gesehen. Also ich würde es für den naheliegenden Schluss halten, dass irgendwelche Bediensteten, die sie in dem Zustand gesehen haben, dass David berichtet haben. Und David wusste ja, er hatte sie ja selber geschickt, dass sie bei Amnon gewesen war. Also das kann man wohl so annehmen. Aber ist eine Lücke im Text, war wohl dem Erzähler nicht wichtig, uns das im Detail zu erzählen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zu der Analyse von Ahuva Aschmann, die eben versucht, ja, auch von den Vorschriften der Tora ausgehend die Sachen zu sehen und zu zeigen, welche Position die Frau in diesen Vergewaltigungsgeschichten eigentlich hat. Und eigentlich ihre Theorie ist, dass die Vergewaltigung eigentlich ein Machtkampf von Männern ist, dem die Frau zum Opfer fällt. Vergewaltigung ist ein Geschehen, das im biblischen Hebräisch nicht als Unrecht, das der Vergewaltigten angetan wird, bezeichnet wird und wird daher auch nicht so aufgefasst. Nur einmal wird eine Vergewaltigung von der Vergewaltigten definiert, mit der Hilfe von drei allgemeinen Worten, die die fehlende Begrifflichkeit bezeugen, eben Tamars Worte, das andere große Böse. Das Gesetz in Exodus 22, das sich mit der Verführung einer nicht verlobten Jungfrau befasst, geht davon aus, dass keine Gewalt angewandt wurde. Geschlechtsverkehr mit Zustimmung. Während das Gesetz in Deuteronomium, das sich mit der Gewaltanwendung gegenüber einer nicht verlobten Jungfrau befasst, von dem Fall der Nötigung handelt. Beide Gesetze sind nach dem Prinzip Maß für Maß verfasst. Das Gesetz verurteilt den Verführer dazu, den Vater zu verführen, der Ehe zuzustimmen und in jedem Fall einen Brautpreis zu bezahlen, auch wenn der Vater die Eheschließung ablehnt. Das heißt Entschädigung für Besitzverlust und Schutz für das Mädchen, dessen Jungfräulichkeit entweiht wurde durch die Ehe. Der Urteilsspruch im Falle der Vergewaltigung einer nicht verlobten Jungfrau unterscheidet sich nicht wesentlich von dem Verfall der Verführung einer nicht verlobten Jungfrau. Denn der Vergewaltiger ist dahingehend vergewaltigt, die Vergewaltigte zu heiraten. Der Vater hat kein Recht, ein Veto gegen die Ehe einzulegen, was er ohne Gewaltanwendung ja hätte. Er muss einen hohen Brautpreis zahlen, dessen Wert feststeht, 50 Schekel, und er verliert das Recht, seiner Frau einen Scheidebrief zu geben. Das Gesetz befasst sich nicht mit der Gewaltanwendung, mit dem Schmerz und dem Leid, die der Vergewaltigten angetan wurden, sondern mit der gesellschaftlich-wirtschaftlichen Situation, die sich aus der Vergewaltigung ergibt. Der Vergewaltiger hat den Status des Mädchens, das von einer Jungfrau zu einer Vergewaltigten wurde, herabgesetzt und damit auch die Möglichkeit, dass sie eine angemessene Ehe, die ihr einen rechtlichen Status, Schutz und Hilfe gewährt, eingehen kann, eingeschränkt. Der Vergewaltiger hat eine unerträgliche gesellschaftliche Situation geschaffen, in deren Folge das Mädchen Gefahr läuft, einsam, so heißt es auch wörtlich von Tamar, unverheiratet im Haus ihres Vaters zu bleiben und eine wirtschaftliche Bürde für ihn zu sein. Der Vergewaltiger hat die Familie vergewaltigt, gedemütigt, vor allem den Vater, der für die Wahrung der Jungfräulichkeit seiner Tochter verantwortlich ist. Der Vergewaltiger hat dem Vater wirtschaftlichen Schaden zugefügt, da er keinen Brautpreis für die Jungfräulichkeit seiner Tochter fordern kann. Das Gesetz will eine Antwort auf das Problem der Gewaltanwendung geben, die Ehre der Familie wiederherstellen. Nicht nur durch den Brautpreis, wie es im Gesetz über den Verführer festgelegt ist, sondern auch durch die Bestrafung des Ehemannes, Vergewaltigers, mit der Aufhebung seines Rechts, seiner Frau einen Scheidebrief zu geben. Dennoch weist der Unterschied zwischen dem Gesetz über die Verführung einer nicht verlobten Jungfrau und dem Gesetz über Gewaltanwendung gegenüber einer nicht verlobten Jungfrau darauf hin, dass die Frage der Zustimmung keinerlei grundsätzliche juristische Bedeutung hat. Schlussendlich gilt die Vergewaltigung einer nicht verlobten Jungfrau, auch wenn sie als Gewalttätigkeit angesehen wird. Und er packte sie, nicht als schweres Verbrechen, sondern als Übertretung der Familiengesetze, die strengere Bedingungen für die Eheschließung mit sich bringt. Auch bei Amnon, dem Sohn Davids, beruht die Liebe, der Hass gegenüber Tamar, de facto auf seinen Gefühlen gegenüber ihrem Bruder Abschalom, ihr Bruder väterlicher und mütterlicherseits. Tamar, die Schwester meines Bruders Abschalom, liebe ich. Wie Sichem nach der Vergewaltigung entdeckte, dass der Hass gegen die Brüder zur Liebe gegenüber der Schwester geworden war, so entdeckte auch Amnon, dass seine Liebe zu Tamar, der Schwester meines Bruders Abschalom, keinerlei emotionalen Gehalt hat, denn seine Gefühle richten sich gegen meinen Bruder Abschalom. Amnons Begierde ist die Begierde Abschalom, den Bruder, der als Vormund Tamars dient, zu demütigen, weil Abschalom eine Bedrohung für seine Krone darstellt. Der König könnte einen anderen Sohn wählen, und diese Wahl ist oft an seine Beziehungen zu seinen Frauen gebunden. Daher empfand Amnon sofort nach der Vergewaltigung ein Gefühl von Abscheu. Die Verwirklichung der Liebe zu Tamar war nichts anderes als die Verwirklichung seines Hasses gegenüber seinem Bruder. Daher setzten seine Handlungen nach der Vergewaltigung die Gewalt und die Demütigung fort. Die Königstochter wird nicht nur durch ihren Bruder, sondern auch durch dessen Diener vertrieben und gedemütigt. Der innere seelische Kampf Amnons wird durch die beiden Schlüsselwörter Liebe und Hass verstärkt zum Ausdruck gebracht. Viermal wird von Liebe gesprochen, fünfmal von Hass. Und der Hass ist tatsächlich größer als die Liebe. Die Vergewaltigung Tamars weist auf Abschaloms Scheitern in der Bewahrung der Ehre seiner Schwester hin und verletzt daher seinen Status als möglicher Thronerbe und begründet gleichzeitig die Autorität, die Macht, den Status Amnons als des erstgeborenen Bruders. Abschalom begriff auch sofort, wer hinter dem bösen Plan stand. Und ihr Bruder Abschalom sagte zu ihr: War dein Bruder Amnon mit dir? Infolgedessen sprach Abschalom nicht mehr mit Amnon, zum Bösen oder zum Guten, denn Abschalom hasste Amnon dafür, dass er seiner Schwester Tamar Gewalt angetan hatte. Abschalom gewährte seiner vergewaltigten Schwester Schutz und Hilfe. Und Tamar saß einsam im Haus ihres Bruders Abschalom und bat sie darum, die Sache um der Ehre der Familie willen zu verschweigen. Abschalom, Tamars Vormund, hat wegen der Schande Interesse daran, die Sache zu verschweigen. Und möglicherweise ist dies der Grund, dass der Vater David, der all diese Dinge hörte und sehr zürnte, ebenfalls die Sache verschwieg. Nach dem Gesetz hätte er seinen Sohn Amnon zwingen müssen, die Vergewaltigte zu heiraten. Erst 2 Jahre nach der Vergewaltigung nimmt Abschalom an Amnon Rache und liquidiert ihn, da es ihm nicht gelang, den Schmerz zu überwinden, den sein älterer Bruder ihm zugefügt hatte. Denn das hatte Abschalom geplant von dem Tag an, an dem er seine Schwester Tamar vergewaltigt hatte. Die Vergewaltigung Tamars ist ein Fall, der sich innerhalb der Wände des Hauses ereignet. Im Gegensatz zu Dina, die aus dem Kontrollbereich der Familie hinausging, im Gegensatz zu der Nebenfrau, die aus dem Haus ihres Mannes hinausging zum Haus ihres Vaters, ging Tamar nicht aus dem Bereich des Palastes hinaus. Sie kam in das Haus ihres Bruders Amnon auf Anweisung ihres Vaters. In dieser Hinsicht ist Tamar das hervorstechendste Opfer einer Vergewaltigung in der Bibel. Tamar, die den Anweisungen ihres Vaters und danach denen ihres Bruders folgte, handelte nach dem Code der Weiblichkeit. Tamar, die ihren Bruder mit Hilfe einer Teigspeise gesund machte, handelte auch nach dem Code der Mütterlichkeit. Vielleicht ist deswegen Tamar die einzige Vergewaltigte in der biblischen Erzählung, deren Blickwinkel Ausdruck gegeben wird. Und damit wird ihr Stärke als Subjekt und nicht als Objekt verliehen. Trotz des Unterschieds in Bezug auf die Vergewaltigte erfüllt die Vergewaltigung in beiden Erzählungen eine ähnliche Rolle. So wie die Vergewaltigung Dinas zum Kampf zwischen den Söhnen Israels, den Brüdern Dinas und den Kanaanäern führte, so führte auch die Vergewaltigung Tamars zum Kampf der Brüder um den Thron. Die beiden Fälle von Vergewaltigung bieten also eine Erklärung für die Machtkämpfe zwischen den Männern der Familie. Und die Erklärung wird dem Geschehen vorangestellt. Beide Fälle werden definiert als ein Tun, das in Israel nicht getan werden darf. Denn eine böse Tat tat er in Israel und so etwas darf nicht getan werden. In beiden Vergewaltigungsgeschichten machten die Vergewaltiger einen Gefühlsumbruch durch. Im Fall Amnons wurde die Liebe zum Hass, während im Fall Sichems der Hass zur Liebe wurde. Sichem, so scheint es, hasste die Fremden, daher hasste und vergewaltigte er ihre Schwester, während Amnon, der Abschalom hasste, dessen Schwester vergewaltigte. Dieser Gefühlsumbruch ist ein Ergebnis der Aufgabe, die die Jungfrauen in den Beziehungssystemen der Männer mit anderen Männern erfüllen. Nach dem Gesetz gilt die Vergewaltigung einer nicht verlobten Jungfrau als leichte Übertretung. Und die Liebe Sichems und Amnons zu Tamar und Dina macht die Vergewaltigung tatsächlich zu einem natürlichen Ereignis verständlicher männlicher Begierde. Dieser Eindruck wird verstärkt angesichts des völligen Ignorierens des Blickwinkels Dinas und Abschaloms Rat an seine Schwester. Und jetzt, meine Schwester, schweig. Dein Bruder ist er. Nimm dir diese Sache nicht zu Herzen. Die Liebe des Vergewaltigers und das Zum Schweigen bringen der Vergewaltigten überbringen den Frauen die Botschaft, dass Vergewaltigung ein Geschehen ist, das die Familie, die Männer trifft und nicht den Körper oder die Seele der Vergewaltigten. Ja, noch kurz im Anschluss daran, andere Interpretationen, warum Amnon Tamar nach der Vergewaltigung gehasst hat. Rashi und Ralbak stellen sie da durchaus handgreiflich dar. Rashi, der den Talmud zitiert, schreibt, unsere Lehrer sagten, sie band ihm einen Faden um, also um sein Geschlechtsteil, und machte ihn zu einem Verschnittenen. Und Ralbak schreibt, es scheint, dass sie Kraft sammelte, soweit sie konnte, um sich seinem Willen zu widersetzen. Und vielleicht tat sie ihm dabei weh oder sie sagte ihm schändliche Dinge. Noch eine etwas tiefere psychologische Erklärung gibt der modern orthodoxe Rabbiner Josef Soloveitchik. Er empfand ihr gegenüber jetzt sehr großen Hass, nicht wegen seiner Gewissensqualen, sondern weil er plötzlich sah, dass sie überhaupt nicht schön ist, dass sie hässlich und verächtlich ist. Die Sünde wurde ihm zum Abscheu. Ihretwegen kam er dazu, sich selbst zu hassen. Und daher hasste er sie. Die Sünde hat einen masochistischen Einfluss. Amnon hasste sich und übertrug seinen Hass auf die armselige Tamar ohne deren Schuld. Dieselbe wunderschöne Tamar wurde in seinen Augen zum Symbol der Abscheu und des Hasses. Ja, soweit einige Erklärungen, die mehr auf die Frau eingehen, die eben nicht zur Sprache kommt in all diesen Geschichten. Anmerkungen dazu? Ja, also ich habe bei diesen Erklärungen so das Gefühl, dass hier zwar sehr gründlich erklärt wird, warum die Sache so ist, weil eben nach den Vorschriften der Tora eine Vergewaltigung, solange die Frau nicht verheiratet ist, kein größeres Problem ist. Und irgendwie scheint man so ein bisschen stecken zu bleiben, dass es eigentlich keine Erlösung für die Frau gibt, sondern es ist einfach so. Und vielleicht angesichts dieser Darstellung kann man vielleicht sagen, dass zumindest die biblische Erzählung irgendein Gespür dafür hat und Amnon ja eindeutig als negativ darstellt, wie wir ja gerade gesehen haben, und eben Tamar ja eine Stimme gibt, auch wenn sie nachher erstickt wird. Und für die damalige Zeit das vielleicht schon zumindest so ein erster Versuch ist, auch wirklich die Verletzung der vergewaltigten Frau zu sehen. Und vielleicht kann man darauf versuchen, noch weiter aufzubauen. Herr Müller, Sie sind noch stumm geschaltet.
Wir kommen ja nicht umhin, diese ganze Geschichte mit der Vergewaltigung mit unseren heutigen Augen zu sehen. Das können wir hier nicht ausblenden, das geht nicht. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es ja also hier absolut keine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau gab, in der ganzen Epoche nicht. Ja.
Ja, also in dem Sinne sieht man vielleicht auch, dass eben auch die Tora, weil sie eben in menschliche Zeiten und Umstände hineingegeben wird, dann doch auch neu ausgelegt werden muss und in einer Zeit, die eben ja versucht, Frauen gleich zu berechtigen, sowas natürlich nicht mehr geht. Und man auch da Wege suchen muss, wie man wohl noch ein Stück weitergehen kann. Aus den Hinweisen, die die Zeitgebundenheit gibt, noch viel muss. Und das ist sicher noch, auch gerade eben, wie ich vorhin sagte, in den streng religiösen Kreisen ist da sicher immer noch ein Problem. Ja, obwohl es natürlich, also einerseits, weil ja überhaupt Geschlechtsverkehr zwischen nicht Verheirateten ist ja eigentlich auch verboten. Von daher ist das natürlich kein Idealfall, dass jemand eine Frau vergewaltigt, aber sozusagen, es ist kein todeswürdiges Vergehen im Gegensatz zu Ehebruch. Und von daher ist das durchaus schwierig und muss sicher neue Antworten in der modernen Zeit finden. Ja. Brigitte.
Ja, was ich gerade interessant finde, ich beschäftige mich gerade mit Familienformen durch die Zeiten. Und in dieser Zeit war eben der Clan das vorherrschende Prinzip, wie Menschen zusammenlebten, in dem die Männer eben oder vor allen Dingen der Patriarch das Recht hatte über Frauen, Knechte, Vieh, alles, was er besaß, zu bestimmen. Und das bestimmt natürlich auch diese Geschichte. Aber es ist das Interessante für mich daran, wie eben der biblische Text schon diese Ebene hat, dass die Frau, die eigentlich nichts gilt, aber doch Gefühle hat und wie er das einbringt und wie diese Spannung darin besteht, zumindest an dieser Stelle. So umgekehrt gibt es heute Gleichberechtigung und Leute, die Menschen sind Individuen und klagen ihr Recht ein und haben dabei eben ganz umgekehrt oft kein Verständnis mehr dafür, dass so ein Übergeordneter oder dass ein Bereich wie Familie auch übergeordnete Ansprüche haben kann. Also diese Spannung zwischen dem Ganzen und dem Einzelnen, die ist damals wie heute, denke ich, auch immer noch da.
Ja. Und eben auch gerade, wenn so ein Fall in der Familie geschieht, vertuscht man den oder ist man bereit, weil heute müsste man den ja vor ein Gericht bringen, also völlig öffentlich machen, geht sowas oder geht sowas nicht?
Ja, und wie lange hat es gedauert, bis die Vergewaltigung in der Ehe überhaupt ein Straftatbestand geworden ist, ja? Also gerade wenn es um Familie geht, da können ja ganz viele Dinge auch unterm Deckel gehalten werden, weil es keine rechtlichen Ansprüche gibt oder gab in diesem Fall.
Ja, Frau Fichtbauer.
Ja, die Tamara argumentiert allerdings. Ja, als Individuum und nicht irgendwie familienbezogen. Sie sagt, nein, mein Bruder, entehre mich nicht und begehe keine solche Schandtat. Denn sollte ich denn in meiner Schande gehen? Also das Wort Schande zweimal entehren, da wird das nicht von ihr so locker gesehen. Ne?
Nein, sie
Also
sieht
das.
das sicher als Verletzung an sich an und es interessiert sie
Ja.
weniger, ob ihr Bruder oder ihr Vater damit verletzt
Ja,
sind.
und du würdest als eine der niederträchtigsten Menschen in Israel dastehen auch. Das sagt sie ihm auch. Ja, und dann, als diese Vergewaltigung stattgefunden hat und sie sich dann noch weiter im Palast aufhält, das heißt, war sie überhaupt noch ja, vermittelbar, konnte jemand sie noch heiraten? Oder David konnte er dann die Tamara ja, jemandem noch empfehlen? Verstehen Sie, wie ich das meine? War das überhaupt noch möglich? Oder war sie jetzt schon so entehrt, dass gar kein normales ja, Leben mehr, wie das sonst üblich war, in der Ehe, in der Familie möglich war?
Also rein rechtlich wäre es vielleicht möglich gewesen, aber ihre Chancen waren sicher nicht gut. Und es heißt ja auch, sie saß einsam im Haus ihres Bruders Abschalom. Und dieses Wort einsam, das benutzt wird, heißt, wird eben auch für eine kinderlose Frau benutzt eigentlich. So. Und so kann man sagen, dass sie einerseits behütet war, wirtschaftlich abgesehen war, gesichert war, aber wohl keine Chance mehr hatte, noch eine Beziehung zu einem Mann oder Kinder zu haben. Also sie wird später nicht mehr erwähnt in der Bibel, aber das ist wohl anzunehmen. Und vielleicht auch für eine Königstochter noch mal schwieriger. Also, sozusagen in einfachen Verhältnissen hätte man vielleicht noch eher jemanden gefunden, aber damit hätte sie ja eben sicher nur noch nicht standesgemäß verheiraten können. Und das ist auch die Frage, ob man sowas will dann.
Und es war ja dann nicht nur die Vergewaltigung, sondern ihre Rolle als Frau, die keine Kinder bekam, keine Nachkommen. Also das ist ja noch etwas eigentlich viel Schlimmeres in der damaligen
Wird
Gesellschaft.
zumindest in der Bibel meist so gesehen, ja.
Ja.
Mir ist wohl sprachlich aufgefallen, da habe ich versucht, mich ein bisschen mit zu trösten, eben dieser Ausdruck, der benutzt wird von Tamar, die einsam im Haus Abschaloms sieht. Dasselbe Wort wird in den Prophetien von Jesaja benutzt, wo er sagt, die einsam Dasitzende wird Kinder haben. Das ist natürlich eine Allegorie auf Jerusalem. Aber sozusagen in dieser Allegorie gibt es irgendwie eine Hoffnung für die Einsamen. Und weil das wirklich dasselbe Wort ist, das eben auch ansonsten nicht allzu vielen anderen Texten vorkommt, habe ich gedacht, da die Bibel uns ja nichts davon erzählt, haben wir die Erlaubnis, uns Fantasien zu machen. Und was wir ja erfahren, ist, dass Amnon mehrere Söhne und eine Tochter hatte, die er Tamar genannt hat. Und da kommt sicher der Wunsch her, die Erinnerung an seine Schwester zu wahren und vielleicht, wenn seine Tochter Kinder hatte, das auch so ein bisschen stellvertretend zu sehen. Also das ist sicher kein Zufall. Anita.
Ja, ich wollte noch sagen, was ich ganz spannend an dieser Auslegung finde, ist, dass nicht nur auf der Rechtsebene das angeschaut wird, sondern auch auf der erzählerischen Ebene. Und die macht ja eindeutig Tamar auch zu derjenigen, die eben nicht nur das Opfer oder das Objekt ist, sondern die auch Subjekt ist. Das fand ich nochmal ganz wichtig, diese Betonung. Wenn es dann in Vers 14 auch heißt, und Amnon wollte nicht auf sie hören, das heißt, sie ist diejenige, die eigentlich klar darauf hinweist, wie man zu handeln hätte. Und das ist ja was, was sich durch die Davidsgeschichte auch durchzieht. Er nimmt sich die Frauen und es vererbt sich in die nächste Generation und es bleibt ein grundsätzliches Problem. So, das ist ja eine Blutspur, die sich durchzieht. Und das finde ich schon auch spannend, dass im Grunde genommen indirekt hier eine deutliche Kritik auch an dieser Form von, also vielleicht nicht von Patriarchat, das wäre, glaube ich, zu viel, aber es wird schon eindeutig klar gemacht, dass dieses der Begierde immer nachzugehen, diese Form von Gewalttätigkeit, auch Unheil weiter nach sich zieht und in die nächsten Generationen geht. Das wird, glaube ich, finde ich, ziemlich deutlich gemacht. Und das ist ja schon mal was, wenn wir es eben nicht nur auf der Ebene der Faktizität sehen, sondern dieses Erzählerische auch mitsehen. Also wie oft Hass, Liebe und so weiter vorkommen, wenn man es einfach auf der Wortebene sich anschaut, finde ich das schon auch bemerkenswert.
Ja, und da kann man vielleicht sogar auch die rabbinische Interpretation sehen, eben die Theorie, dass David mit der Mutter Tamars und Abschaloms Maachah geschlafen hat, als sie eine Kriegsgefangene war. Denn das ist natürlich, und Abravanel sagt das ja auch, natürlich eine Sache, die überhaupt nicht in Ordnung ist. Also auch als wir damals in Deuteronomium uns mit dem Gesetz befasst haben, haben wir auch gesagt, die Rabbinen sind nicht glücklich damit. Die sind der Meinung, dass sich das nicht gehört und es war sozusagen nur um des Triebes willen, dass man es begrenzt erlaubt hat. Und es gab ja auch einen Streit zwischen den Auslegern, ob diese Möglichkeit, dann die Kriegsgefangene schließlich zu heiraten, ob man dann der Begierde des Mannes nachgibt oder doch auch die Frau irgendwo schützen will. Und im Grunde genommen, wenn Sie sagen, so hat David an Tamars Mutter gehandelt, kann man ja auch irgendwo sagen, muss man sich nicht wundern, wenn in der nächsten Generation das Nächste passiert. Und sie gehen sogar noch weiter, denn im Buch Deuteronomium, also da kommt ja erst die Geschichte der Fall der Kriegsgefangenen, die man dann schließlich eben doch heiraten sollte. Dann kommt der Fall eines Mannes, der zwei Frauen hat, von denen er eine hasst und eine liebt, und wo ausdrücklich gesagt wird, aber er muss dem Erstgeborenen sein Recht geben, auch wenn er der Erstgeborene der verhassten Frau ist. Und danach kommt der Fall, wenn ein Mann einen missratenen und rebellischen Sohn hat. Und da sagen die Rabbinen auch, dadurch, dass David Maachah als Kriegsgefangene genommen hat, hat er schließlich und endlich mit einem rebellischen Sohn aus dieser Beziehung geendet. Ist schon auch eine spannende Auslegung, wie man da die Gesetze aus der Tora nimmt, um die Familiengeschichte hier auch zu zeigen. Und David kommt damit auch wirklich nicht gut weg.
Ja.
Frau Fricke?
So, ich frage mich, welche Rolle in dieser ganzen Geschichte dieser Jonadab ist. Der ist ja eigentlich der Ideenzünder für Ammon, sich die Tamar schicken zu lassen. Und der David, das ist also eine unheimliche Familienverstrickung, das ist ja auch ein Verwandter des Davids, finde ich. Und der David selber sagt ja, Tamar, geh mal hin und back was für deinen Bruder und besuch den. Also ich denke, die stecken da alle tief drin eigentlich in der Geschichte und auch in der Schuld, die auftritt in der Familie. Und der ist ja auch nachher, nachdem der umgebracht worden ist, der Ammon, sagt er auch, nee, nicht alle deine Söhne sind tot. Also der scheint da irgendwie ganz viele Fäden zu ziehen, finde ich.
Ja, also
Spielt
da
der?
sieht man sicher, wie viel mehr noch in dieser Familie nicht in Ordnung
Ja.
ist. Und sieht auch, also wir haben ja eigentlich David in den vorigen Kapiteln, auch in 1 Samuel, eigentlich immer als einen sehr klugen Taktiker erlebt. Und inzwischen, sobald es um seine Söhne geht, bricht das völlig um. Er riecht sozusagen nichts, er begreift keine Gefahr, er schweigt zu allem, was da passiert und ist eigentlich ein völlig anderer Mann als der, den wir bisher kennengelernt haben. Und macht sich damit natürlich auch schuldig. Da kommen wir gleich noch in unseren letzten beiden Texten zu. Ja, also ich denke, psychologisch gesehen sind diese Texte wirklich enorm spannend. Da kann man eine Menge an Familienanalysen zu machen. Herr Müller.
Ja, ich möchte mal nach einem Übersetzer, nach einer Übersetzung fragen, weil das kommt mir so komisch vor, muss ich also sagen, dass hier im Text steht, der Vergewaltiger wurde vergewaltigt dadurch, dass er die Vergewaltigte heiraten muss und kein Gett, also keinen Scheidebrief ausstellen kann.
Ja, das ist
Ist
die
das tatsächlich
sprachliche.
so im Text, im Urtext
Ja,
geschrieben?
das ist wirklich der Versuch der Verfasserin, die Gesetze zu analysieren. Da kann man sich natürlich drüber streiten. Aber sie versucht und vielleicht auf diese Weise eben ein bisschen der Frau ein gewisses Recht zu geben, dass sie die Strafe für den Vergewaltiger auch als Vergewaltigung darstellt. Das ist also wirklich
Ja,
wörtlich von mir so übersetzt, wie es da im Text steht.
aber
Darum steht es auch in Anführungszeichen.
in dem Moment werden aber die beiden Ereignisse auf gleiche Höhe gestellt.
Ja, weil es ja eben, weil der Gedanke der Gesetze ist ja immer, Strafe Maß für Maß zu geben, das zu versuchen, das zu erreichen. Und ich denke, das schreibt sie auch vorher, dass die Gesetze nach dem Prinzip Maß für Maß verfasst sind. Und das hat sie wahrscheinlich dazu gebracht, diese sprachliche Form zu wählen.
Ja, dann würde noch da stehen müssen, dass auch der Vergewaltiger dann vergewaltigt wird. Weil wir haben ja auch Männervergewaltigungen. Denken wir mal an Lot.
Aber da
Das
sehen wir
war ja auch nicht
vielleicht,
so
dass eben
selten.
das eigentliche Verbrechen nicht der Gewaltakt an der Frau, sondern die wirtschaftliche Schädigung des Vaters ist. Und darum muss der Vergewaltiger nicht im wörtlichen Sinne vergewaltigt werden,
Ja, hier
sondern
kommt wieder
ein.
der Baal raus. Ja,
Ja, dass uns das nicht zufriedenstellt, ist keine Frage. Es gibt ja diese Vorschriften, Auge für Auge, Zahn um Zahn, die Rabbinen ja auch außer Kraft gesetzt haben, indem sie immer gesagt haben, man muss Entschädigung zahlen. Also die haben das nicht wörtlich genommen. Aber in der Aufzählung steht nicht Vergewaltigung für Vergewaltigung. Auf die
so.
Idee ist die Bibel nicht gekommen.
Ja.
Ja, dann sehen wir uns vielleicht, wir haben schon ein bisschen anklingen lassen, dass auch Davids Verhalten hier sehr problematisch ist. Von daher, da gehen auch
Ja.
die Ausleger drauf ein. Und zwar geht Sakowitsch darauf ein, wie David einerseits zu Amnon, einerseits zu Abschalom steht. Und Amnon Barsag heißt auch Amnon, sein Pech. Und ich wundere mich eigentlich, wie jemand seinem Kind den Namen Amnon geben kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, es gibt gar nicht mal so wenige in Israel, die Amnon heißen. Er betont mehr eben die Beziehung Davids zu Abschalom. Ja, Sakowitz schreibt, die Reaktion Davids auf das Handeln seines Erstgeborenen an Tamar ist nicht weniger schwerwiegend. Und König David hörte alle diese Dinge und es erzürnte ihn sehr. Hörte, aber tat nichts. Durch den Fehler eines Schreibers ist in der Fortsetzung ein Satz weggefallen, der in der Septuaginta und der Vulgata erhalten blieb. Und er lautet: Und er betrübte den Geist Amnons nicht, denn er liebte ihn, denn er war sein Erstgeboren. Wenn wir im vorigen Abschnitt angemerkt haben, dass die verunglückten Beziehungen Davids zu seinen Frauen darauf beruhten, dass er sie nicht liebte, so liebte er seine Söhne allerdings. Aber es war seine Liebe zu ihnen, die Verderben brachte. Die fehlende Reaktion von Seiten des Königs treibt Abschalom, den Bruder Tamars, zum Handeln, zum Mord an Amnon. Und Amnon Barsag: Das Hauptthema in diesen Versen ist scheinbar die Trauer über den Tod Amnons. Aber die Bibel hat nicht zufällig dreimal auf eine Weise die Verwunderung erregt, die Tatsache der Flucht Abschaloms eingesetzt. Es scheint, dass die Bibel auf diese Weise sagen wollte, dass das Schwerste für David nicht die Ermordung des Thronerben durch Abschalom, sondern dessen sich daraus ergebende Flucht aus dem Land war. Dies wird besonders betont mit den Worten: Und er trauerte um seinen Sohn viele Tage. Hinsichtlich wessen wird dies gesagt? Anscheinend bezieht es sich auf Amnon, denn man trauert um einen Toten. Aber zu Beginn desselben Verses ist Abschalom das Subjekt. Auf diese Weise schafft die Schrift eine absichtliche doppelte Bedeutung, die lehrt, dass Davids Gefühle zerrissen waren zwischen dem Mörder und dem Ermordeten. Und diese seine Reaktion auf den Tod seines Erstgeborenen ergab sich zweifellos auch aus einem gewissen Verständnis für das Tun Abschaloms. In jedem Fall nahm der Abstand zwischen den Gefühlen Davids Amnon gegenüber und seinen Gefühlen Abschalom gegenüber im Verlauf der Jahre zu. Und das Kapitel endet mit den Worten: Und König David hörte auf, es Abschalom nachzutragen, denn er hatte sich getröstet über Amnon, dass er gestorben war. Am Ende des Kapitels ist David also bereits über den Tod seines Erstgeborenen getröstet. Und der Schmerz über die erzwungene Trennung von Abschalom beschäftigt seine Gedanken. Es scheint mir, dass die Bibel sagen will, dass dieses Verhalten Davids nicht korrekt war. David nahm den Rat Joabs an und befahl ihm, Abschalom zurückzubringen. Hatte David recht mit seinem Entschluss? Sollten das Gleichnis der Frau aus Tekoa und das Urteil Davids zu einer parallelen Entscheidung im Fall Abschaloms führen? Die Antwort scheint klar. Es bestehen zwei deutliche Unterschiede zwischen dem Gleichnis und der Geschichte von Kain und Abel und dem Verglichenen. Erstens, die Situation der unglücklichen Witwe, die mit dem Tod ihres Mannes und ihres Sohnes ohne Stütze blieb, gleicht in keiner Weise der Situation Davids, der eine weit verzweigte Familie hat und keine Existenzsorgen. Zweitens, das Gleichnis erzählt von einer Tötung ohne vorherbestehende Absicht, während die Tötung Amnons von Abschalom sorgfältig geplant wurde. David ignorierte die Unterschiede und erklärte sich bereit, Abschalom zurückzuholen. Die Frau aus Tekoa half ihm also, zu einer Entscheidung zu kommen in dem großen Kampf, in dem er sich befand. Dem Kampf zwischen seinen persönlichen Gefühlen und seiner moralischen Pflicht. Das Gleichnis gab David eine Leiter, um vom Baum hinunterzusteigen. So sagt man das auf Hebräisch. Mir ist nicht eingefallen, ob es ein passendes deutsches Sprichwort gibt. Das Dilemma, in dem er sich seit der Flucht Abschaloms befand, auszugleichen. Aber diese Rechtfertigung war nicht wirklich in der Realität verankert. Wie in den vorangehenden Fällen traf David auch hier eine falsche Wahl, für die er später einen schweren Preis bezahlen wird. Aus dem im weiteren Verlauf des Kapitels Gesagten ergibt sich, dass David selbst im Innern seines Herzens begriff, dass das Gleichnis dem Verglichenen nicht gleich ist. Daher handelte er problematisch. Und der König sagte, er wende sich in sein Haus, und mein Angesicht soll er nicht sehen. Und Abschalom wandte sich in sein Haus und sah das Angesicht des Königs nicht. So verlor David in vieler Hinsicht nach beiden Seiten. Einerseits fand er in seiner Seele keine Ruhe vor der Sehnsucht nach Abschalom, denn auch nach seiner Rückkehr sah er ihn nicht. Andererseits erweckte er bei Abschalom Frustration. Im weiteren Verlauf merkt die Bibel noch einmal an, dass David Abschalom nicht sah. Und Abschalom saß in Jerusalem 2 Jahre, und das Gesicht des Königs sah er nicht. Und siehe, zwischen diesen Versen befindet sich ein unabhängiger Abschnitt, der völlig aus dem Ablauf der Ereignisse herauszufallen scheint. Sein Hauptthema ist zweifellos die außergewöhnliche Schönheit Abschaloms. Keine andere Gestalt der Bibel, weder Mann noch Frau, wird so beschrieben. Und man kann sagen, dass Abschalom der schönste Mensch in der Bibel ist. Die Frage drängt sich auf, warum wollte die Bibel die Geschichte hier mit dieser außergewöhnlichen Beschreibung unterbrechen? Es scheint, dass dieser kurze Abschnitt, der vor uns liegt, auf diese Fragen, wie erklärt sich die besondere Beziehung Davids zu Abschalom, warum war die Sehnsucht Davids nach Abschalom, dem Mörder Amnons, größer als seine Gefühle der Trauer über den Tod Amnons, antworten will. Die außergewöhnliche Schönheit Abschaloms zog das Herz Davids an, dessen Empfänglichkeit für Schönheit die Grundlage für die Geschichte mit Bathsheba war. Später verhielt sich David einem anderen seiner Söhne gegenüber ähnlich, aus demselben Grund. Und Adonia, der Sohn Chagits, erhob sich zu sagen, ich werde König sein. Und er machte sich einen Wagen und Reiter, und 50 Leute liefen vor ihm her. Und sein Vater wollte ihn zu Lebzeiten nicht traurig machen, zu sagen, warum hast du das getan? Und auch er war von sehr guter Gestalt und ihn hatte sie nach Abschalom geboren. Ja, soweit David zu seinen Söhnen. Anmerkungen dazu? Frau Fichtbauer.
Ja, ist der wirkliche, die schönste Figur, der schönste Mann in der Bibel, das ist doch sein Vater gewesen. Da wurde doch gesagt, feingliedrig, flink, behend, schön anzuschauen. Ja, und er ist ja jetzt der Sohn seines Vaters. Und die Söhne dieses Vaters machen auch genau das, was der Vater auch gemacht haben. Also auf die Frage, warum studieren Sie Geschichte wegen Sex, Crime and Royalty, könnte man sagen, warum studieren Sie das Alte Testament, vor allem jetzt Samuel 2, Sex, Crime and Royalty. Ja, und da geht es natürlich auch immer um Schönheit, denn man verliebt sich nicht in einen Hässlichen oder eine Hässliche, man findet die ja schön. Und das war ja jetzt auch bei dem Amnon zu seiner Schwester Tamara. Er fand sie ja auch schön und deshalb begehrenswert. Aber da ist die ganze Palette von Sex, Crime and Royalty. Und David kann seinen Söhnen gar nicht so böse sein, denn wie der Herr so's geschere. Also ich bin jetzt mal ganz böse, ne? Wie der Herr so's geschere. Er hat ja diese Dinge, ja, und wenn ich mir denke, wie er diese Frau des Hethiters und wie der den Hethiter dann in den Tod geschickt hat. Ja, also, ja, es ist ganz schlimm.
War nicht besser als Amnon, kann man sicher sagen.
Ja, also lest das Alte Testament, es ist spannend, oder sagen wir mal, die Bibel, wie gesagt.
Ja, und natürlich, ob Abschalom nun der schönste von allen ist, können wir dahingestellt sein lassen. Auf jeden Fall wird seine Haarpracht sehr ausführlich beschrieben. Und er hat es sicher auch von seinem Vater geerbt. Und wahrscheinlich haben sie es beide auch, weil er wird ja eben von Abschalom und von Tamar gesagt, wahrscheinlich haben sie auch von der Mutter geerbt. Auch wenn von Ma'achani was gesagt wird, wie sie ausgesehen hat. Aber wenn sie eben die schöne Kriegsgefangene war, dann wäre auch sie eine Frau von schönem Aussehen. Ja, also wir könnten eine Fernsehserie darüber drehen mit Erfolg. Ja, dann haben wir es doch heute geschafft, uns mit unserem Text dankenswerterweise auseinanderzusetzen. Und keine Ahnung, was in der nächsten Woche noch passieren wird. Aber wenn nicht irgendwas weiteres dazwischen kommt, befassen wir uns dann in einer Woche mit der Rebellion Abschaloms. Und wahrscheinlich bekommen Sie den Text noch vor morgen Abend. Denn ab morgen Abend habe ich ja eigentlich Rosh Hashanah, Neujahr und dann Schabbat. Also was bis morgen Abend nicht da ist, wird nicht vor Sonntagmorgen kommen. Eigentlich habe ich heute schon in der Bibliothek gesehen, das Gesetz und das Blatt ist fast fertig. Also wenn nicht noch irgendwas passiert, sollte das bis Mittwochabend bei Ihnen sein.
Also darf ich das vielleicht noch sagen? Mein Mann meinte eben, das Ziel Irans könnte eigentlich nicht die